Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Ich würde das aber nach einer ersten Abschätzung auch für nicht vereinbar mit deutschem europäischem Datenschutzrecht halten. Da komme ich zu einem anderen Ergebnis als die eine oder andere Person, die sich dazu öffentlich geäußert hat.
So antwortete der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Ulrich Kälber auf unsere Frage, ob wir künftig mit flächendeckender Videoüberwachung und Identifizierung der Menschen per Gesichtserkennungssoftware rechnen müssen. Anlass zu dieser Frage gab ja nicht nur uns der große Wirbel um die Fotodatensammlung und die Gesichtserkennungs-App des New Yorker Unternehmens Clearview, der in dieser Woche aufpoppte. Was hat denn diesen Riesenwirbel um Clearview überhaupt verursacht, Peter Welchering?
Also in erster Linie einfach die unglaubliche Unverfrorenheit verantwortlich, mit der die Clearview-Mitarbeiter und Verantwortlichen Fotos aus dem Web abgegriffen haben. Laut Firmenangaben immerhin 3 Milliarden. Und diese Bilder, die stammen aus Twitter, Facebook und Instagram. Und die haben sich die Clearview-Verantwortlichen etwa auch von YouTube und Unternehmenswebseiten oder auch aus Blogbeiträgen abgegriffen. Ja, und diese riesige Fotosammlung, das ist die Basis der Dienstleistungen, die über 600 Sicherheitsbehörden weltweit bei Clearview eingekauft haben. Nämlich einen Abgleich von Videos aus Überwachungskameras mit genau diesen Personenfotos, und zwar, um Menschen identifizieren zu können. Clearview hat sich zwar zu den von ihnen eingesetzten Algorithmen für die Gesichtserkennung und für die Identifizierung von Personen jetzt aktuell nicht äußern wollen, aber da kann man aus früheren Äußerungen von Unternehmensvertretern und aus den Erfolgsberichten von Strafverfolgungsbehörden so einiges ableiten. Und da gibt es ja geradezu rührende Geschichten über Personenidentifizierungen, die dann auch veröffentlicht wurden. Nach allen Informationen, die hier vorliegen, verwendet auch Clearview eben die klassischen Algorithmen für Gesichtserkennung. Clearview selbst gibt dabei eine Trefferquote von 75% an. Das entspricht so dem Standard der heutigen Gesichtserkennungssysteme. Und bei Tests von Megaface, die haben sich auf die Bewertung von Gesichtserkennungssystemen spezialisiert, da erreicht Clearview über 90% Trefferquote. Diese beiden unterschiedlichen Zahlen zu den Trefferquoten, die widersprechen sich übrigens nicht, da die Treffergenauigkeit hierbei jeweils mit unterschiedlichen Methoden bewertet wird. Aber beide Zahlen zeigen an, dass Clearview eben mit den gängigen Algorithmen, mit Standard sozusagen, in diesem Bereich arbeitet.
Ja, und das sind genau die Algorithmen, die auch Google bei seiner Gesichtserkennung einsetzt oder die Sicherheitsabteilung von Facebook verwendet. Es sind aber auch jene Algorithmen, die das Bundesinnenministerium sehr viel stärker auf Bahnhöfen, Flughäfen und an neuralgischen Punkten des öffentlichen Lebens einsetzen möchte. Das aber ist hoch umstritten. Kritiker fordern sogar ein Verbot von Gesichtserkennung. Erkennungssoftware für die Analyse von Aufnahmen im öffentlichen Raum. Wir haben deshalb den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit gefragt, wie der den Einsatz von solcher Gesichtserkennungs- und Identifizierungssoftware bewertet.
Die biometrische Gesichtserkennung kann ganz besondere Probleme auslösen, denn sie heißt ja eigentlich, ich versuche erstmal jeden zu identifizieren und zu vergleichen. Das heißt, ich werde auch als unbescholtene Bürgerin oder Bürger erfasst, gespeichert, eventuell mit bestimmten Zusammenhängen dann auch im polizeilichen Informationssystem geführt, selbst wenn ich meine ganz normalen Grundrechte auslebe, Meinungsfreiheit oder Versammlungsfreiheit.
Deshalb tritt Ulrich Kälber für eine strikte Begrenzung von Gesichtserkennungssoftware ein. Für die Pläne aus dem Bundesinnenministerium, solche Identifizierungssysteme auf 135 Bahnhöfen und 14 Flughäfen in Deutschland einzuführen, kann sich der oberste Datenschützer überhaupt nicht erwärmen. Er sieht hier keinen Sicherheitsvorteil. Inzwischen hat Innenminister Seehofer diese Überwachungspläne am Freitag überraschend erst einmal auf Eis gelegt. Die intensive Diskussion über Gesichtserkennung, die die Fotodatensammlung von Clearview ausgelöst hat, trug dazu bei. Denn sie hat den Blick auf die schon seit längerer Zeit geführte Debatte über Videoüberwachung geschärft.
Ganz neu ist es nicht. Es wirft natürlich wieder ein Scheinwerferlicht auf verschiedene Debatten, die wir im Augenblick haben. Das fängt von biometrischer Erkennung an. Das hinterliegt ja bei der ganzen Fragestellung, also tatsächlich Fotos auszuwerten, zuzuordnen und darüber dann an vergleichbare Daten zu kommen, nicht einen einfachen Fotoabgleich zu machen, sondern über die Person zu führen. Die Tatsache, dass solche Datensammlungen angelegt werden, dass es erleichtert wird aus Datenbeständen im Netz, die ja nun nicht für diesen Zweck gedacht waren, solche Daten abzugreifen, bis hin zur Frage auch, was private Unternehmen dann damit anstellen dürfen, aber auch staatliche Sicherheitsbehörden. Also es ist wie ein Beschleuniger für Debatten, die ohnehin stattfinden.
Vor allen Dingen die Zusammenarbeit von privaten Überwachungsunternehmen mit ihren umfangreichen Bilddatenbeständen sowie effizienten Algorithmen mit staatlichen Sicherheitsbehörden macht Bürgerrechtsaktivisten hier Angst. Besonders die kaum kontrollierten Nachrichtendienste könnten sich zum Risiko für den Rechtsstaat entwickeln. So fanden die Gesichtserkennungssysteme von FaceNet großes Interesse im Bundesnachrichtendienst. Weil der aber nicht offiziell mit den FaceNet-Machern zusammenarbeiten durfte, lief diese Kooperation eben über einen befreundeten Geheimdienst. Die Parlamentarier hatten und haben hier nach eigener Einschätzung kaum eine Chance, solche Aktivitäten zu unterbinden. Ulrich Kelber sieht hier dennoch einen Ansatz für bessere Kontrolle.
Ich darf natürlich jetzt nicht aus meinen Aufsichtserkenntnissen beim Bundesnachrichtendienst sprechen, aber wer zum Beispiel die Verhandlungen in Karlsruhe in der letzten Woche verfolgt hat, wird gesehen haben, dass auch diese Fragestellung, was ist mit Erkenntnissen, die man in Deutschland sammelt für ausländische Nachrichtendienste und deren Daten hier, wie werden die dann datenschutzrechtlich befasst, eine wichtige Fragestellung auch für die Zukunft sein wird. Ich glaube, es gibt natürlich auch für Daten, die im Ausland gewonnen werden, keinen Blankobrief beim Einsatz deutscher Nachrichtendienste.
Ja, was Ulrich Kelber da sagt, das hört sich ja so an, als würde die Debatte über den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware in Deutschland noch an Intensität und Schärfe zunehmen. Welchen Stellenwert hat denn der Einsatz von Gesichtserkennungssoftware für die Sicherheitsbehörden hierzulande, Peter?
Also die Strafverfolgungsbehörden, die drängen massiv auf den Ausbau von Videoüberwachung, vor allen Dingen eben an Bahnhöfen und Flughäfen. Dabei ist die Gesichtserkennung denen sogar noch wichtiger als die Verhaltensprognose zurzeit. Bei der Verhaltensprognose, da geht es ja um die Auswertung von Gesten, die Auswertung von Bewegungen, Gehrouten mitsamt Geschwindigkeit, um eben sogenannte Gefährder zu erkennen. Also da trägt jemand zum Beispiel einen Rucksack, der schaut sich auf dem Bahnsteig dann mehrfach um, der stellt den Rucksack irgendwo ab und entfernt sich dann sehr rasch vom Bahnsteig und dann, genau dann schlägt ein solches verhaltensbasiertes Überwachungssystem Alarm. Das sind Programme, die seit dem europäischen INDEC-Projekt ziemlich rasant entwickelt wurden. Daneben hat die Gesichtserkennung eigentlich erst während der vergangenen 2 Jahre so richtig Fortschritte gemacht. Denn bis dahin gab es immer Probleme mit stark abgeschatteten Gesichtern oder mit teils verdeckten Gesichtern oder auch mit perspektivisch verzerrten Gesichtern, die ja dadurch entstehen, dass die Überwachungskameras ja meist an Säulen oder sogar unter der Decke hängen und da werden die Menschen von oben herab gefilmt. Und gegenüber den Personenfotos, mit denen die Videoaufnahmen aus den Überwachungskameras dann abgeglichen werden, entsteht dann eben eine perspektivische Verzerrung, weil diese Personenfotos ja auf gleicher Augenhöhe aufgenommen worden sind. Und diese Probleme, die sind inzwischen allerdings wesentlich besser gelöst.
Und wie funktionieren diese Lösungen in technischer Hinsicht?
Indem die klassischen Biometrieprogramme um ein generatives Netzwerk ergänzt wurden. Das Gesichtserkennungssystem, das vermisst sozusagen die Biometrie, also den Augenabstand oder den Abstand von Nase und Mund, die Lippenform, Ohrläppchenform, all solche Geschichten. Bis zu 512 Messpunkte im Gesicht sind das inzwischen. Und damit kann dann ein Gesicht auch so individuell zugeordnet werden wie ein Fingerabdruck. Der zweite Algorithmus, der stammt aus der klassischen Bilderkennung und wird zusätzlich zum Biometrie-Algorithmus eingesetzt. Und dieser Algorithmus errechnet dann für die so ungefähr 4 bis 7 Millionen Pixel eines Bildes so eine Art Identifizierungswert. Jeder Bildpixel kann dabei bis zu 256 Farbwerte haben. Die Kombination aus diesen Farbwerten, also 256 hoch 7 Millionen, eine irre hohe Zahl, diese Kombination, die würde dann einen Wahrscheinlichkeitswert ergeben, was auf dem gesamten Bild zu sehen ist. Das ist natürlich ein irre hoher Rechenaufwand, deshalb wird er auch nicht so gemacht, sondern dieser Algorithmus wird häufig nur eingesetzt, um fehlende Bildmerkmale zu rekonstruieren. Also ein Mund, der durch einen Schal etwa verdeckt ist oder eine abgeschattete Gesichtshälfte, weil dadurch die Nase so richtig nicht zu erkennen war. Und auch eine perspektivische Rekonstruktion, wenn da etwas verzerrt wurde, die ist so möglich.
Aber diese Rekonstruktion, die hat ja ein neuronales Netzwerk berechnet. Was macht denn das generative Netzwerk bei der Gesichtserkennung?
Beim generativen Netzwerk, da berechnet das erste Netzwerk mittels Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie dann das rekonstruierte Gesichtsfeld aussieht. Das zweite Netzwerk, das muss dann überprüfen, ob dieses Gesichtsbild zutreffend ist oder nicht. Und das macht es auch durch Wahrscheinlichkeitsrechnung, und zwar auf der Grundlage der Farbwerte der Pixel. Wichtig dabei ist die Lernrate. So kann etwa das zweite Netzwerk die berechneten Bilder mit Bildern des Trainingsdatensatzes vergleichen und kann dann damit die konkrete Wahrscheinlichkeitsberechnung sogar nochmal korrigieren.
Wie hoch ist dabei die Rate der Fehlidentifizierungen?
Ja, diese falsch-positiven Zuordnungen, also dass eine Identität einem Überwachten fälschlicherweise zugeordnet wird, die liegt so im Mittelwert zwischen 20% und 25%.
Über die aktuellen Diskussionen um den Einsatz von Gesichtserkennungssystemen berichtete Peter Welchering. Vielen Dank.